Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Füchsle-Talk, dem SC Freiburg-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir nehmen auf am 22. Dezember, das wird die Weihnachtsfolge und die Jahresabschlussfolge, und wir schließen das Jahr ab auf Platz 9 der Tabelle in der Bundesliga, und ich werde mit dem Philipp Schneider, hallo Philipp.
Hallo.
Hallo. Überlegen, ob das gut ist oder schlecht. Ich würde sagen, es ist gut. Platz 9 nach einem Trainerwechsel, Umbruch, kann man ja auch sagen, ist gut. Aus dem Pokal rausgeflogen, ist nicht so gut. Was meinst du?
Ja, ich finde es ganz schwierig zu bewerten, weil ich hatte heute überlegt, wo war denn ein bisschen mehr drin? Ich fand, bei den Niederlagen war meistens nicht mehr drin, außer in Bielefeld, wobei das nochmal ein spezielles Spiel war. Und ich denke mir eher so, bei den Unentschieden ist man meistens hinterher aus dem Stadion gegangen, also ich, und dachte halt, oh, da war jetzt mehr drin. Also gerade wenn ich an Hoffenheim denke, wenn ich an Mainz zu Hause denke, wenn ich an Union Berlin auswärts denke, da waren so Spiele, wo ich wirklich dachte, ja, also hier und da die richtigere Entscheidung oder ein bisschen mehr, ja, Spielglück, und du machst da was richtig, richtig Gutes auch draus. Also ich finde es auch, war gut. Der Start hat wirklich einem extrem träumen lassen. Die letzten Wochen waren so ein bisschen, ich kann es ganz schwierig beschreiben, aber ernüchternd, weil es A, nicht mehr so schnell und spektakulär war, und B, dann die Ergebnisse ja hier und da ausblieben, und dann verlierst du halt in Dortmund 4-0, in Leverkusen 5-1. Das ist dann doch leider das alte SC Freiburg-Problem gefühlt, wenn sie verlieren, aber dann richtig. Dass man dann halt 2-0 in Leverkusen verliert, dann wäre ja alles in Ordnung, oder 2-0 in Dortmund. Nee, man kriegt dann immer richtig aufs Dach, ohne dass ich jetzt bei diesen Spielen das Gefühl hatte, man hat da so doll aufgemacht hinten, dass man die dann quasi zu Toren eingeladen hat.
Ja, gestern ganz extrem. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es ein 1-5 ist. Komischerweise, es klingt total bescheuert nach dem Ergebnis, aber ich fand, das war eigentlich gar kein schlechtes Spiel. Also sie haben sie in der ersten Hälfte gut beschäftigt. Es gab sogar Chancen, eigene. Das war auch nicht immer so in Leverkusen. Dortmund bin ich total bei dir. Das war die übliche, naja, warum fahren wir überhaupt dahin, Niederlage. Aber Leverkusen, fand ich, war man auf jeden Fall näher dran als 1-5. Und dann ist es tatsächlich so, so komisch, wie es sich anhört, was die Spieler und der Trainer ja auch gesagt haben. Das sind halt auch einfach ein paar krasse Spieler. Also das ist halt ein Glücksspiel, gegen den Wirtz zu spielen. Das ist einfach auch krass anzugucken, muss ich ehrlich sagen.
Naja, also Florian Wirtz wirkt ein bisschen wie so ein Cheatcode. Also das ist wirklich, das sind ja nicht mal nur die direkten Tore, auch wieder den Elfmeter da rausholt, diese Ballannahme. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, wie der da den Ball mit dem Außenriss runternimmt, und der bleibt ein halben Meter vor ihm liegen und er kann direkt weitermachen, und dann noch die schnelle Bewegung, und dann wird er halt gefoult und keiner diskutiert, ist auch spannend. Also war auch ein glasklarer Elfmeter, braucht man auch gar nicht zu diskutieren, aber eine der wenigen Entscheidungen, die ich so in meinem Leben bei einem Elfmeter gesehen habe, wo nicht ein Mensch zum Schiedsrichter hingeht und nachfragt, da bist du dir sicher.
Unglaublich heutzutage, ja.
Ja, also, aber wie gesagt, auch schick, im Abschluss ein wahnsinnig guter Fußballer. Und das ist halt das, was irgendwie bei Freiburg fehlt. Eben, es war kein 1-5. Gerade auch wenn man bedenkt, Schießlin hat es 0-1 nach ein paar Minuten. Wäre auch ein richtig schön spannendes Spiel gewesen. Oder wenn der SC, ich weiß es nicht, war ja im Stadion. Vor dem 2-0 gab es eine Szene, wo meiner Meinung nach Gregoritsch gefoult wird. und der Leverkusener sogar streng genommen letzter Mann ist.
Seiner Meinung nach auch. Also das kann ich dir sagen.
Ich hab mir die Highlights angeguckt heute Morgen und habe keine, das kam da drin nicht vor, was ja nicht heißt, dass es nicht trotzdem eine Fehlentscheidung war, aber es war wahrscheinlich keine Skandalfehlentscheidung, weil sonst hätten sie es gezeigt. Aber wie gesagt, ich glaube, Gregoritsch ist kein Schauspieler. Also ich glaube, wenn der da einen Stoß kriegt, dann ja. Und dann würde ich das Spiel auch gerne sehen, aber ich weiß auch nicht. Leverkusen, ich, ja, so wie die in den letzten Wochen spielen und allgemein, es ist einfach eine brutal gute Fußballmannschaft. Mich nervt es halt einfach nur, dass es bei Leverkusen ist und auch wenn man, ich war ja da, wenn man das dann alles da sieht, Stimmung ist da schon schlecht und dann hinterher irgend so ein Weihnachtssingen, das einfach ganz schlecht war, weil man einfach, da standen ein paar Leute im Mittelkreis, um den Mittelkreis mit ein paar Lichtern und da lief ganz laut über den Radio, über die Stadionlautsprecher diese Musik, diese Weihnachtsmusik. Also ich weiß nicht, was das mit Fußball zu tun hat. Also das habe ich wirklich gar nicht verstanden.
Also allgemein,
ich davon abgesehen, dass es ein bisschen unglücklich war von den Leverkusenern, die Musik haben mitten reinlaufen lassen, als Christian Günther sich gerade mit dem Megafon bei den Freiburg-Fans bedankt hat für den Support in dem Jahr. Klar, dass die darauf keine Rücksicht nehmen. Ob sie es vielleicht wahrgenommen haben, weiß ich gar nicht. Aber das war nochmal doppelt unglücklich, weil quasi am Anfang haben alle gehört, was Christian Günther gesagt hat und dann nicht mehr. Haben sie nur noch die vorne gehört. Es ist wirklich einfach unauthentisch dort, muss man einfach sagen. Und ich finde es so schade, dass diese Fußballer ausgerechnet dort spielen, weil an sich guckt man denen dann gern beim Kicken zu, wenn das doch dann wenigstens bei einem richtigen Fußballverein wäre und nicht bei so einem Konstrukt.
Ja, ist halt dann wieder die Frage, da ist natürlich Geld da. Also ich erinnere mich an mein letztes Spiel in Leverkusen, das war, da hat Ryan Kent bei uns gespielt, noch tatsächlich, ist eine Ecke her. Aber selbst da hatte ich das Gefühl, dass es so ein bisschen Baseball-Atmosphäre ist. Es gab irgendwie Popcorn und du sitzt dann da, es gibt nur drei Tribünen ja auch, es ist ganz komisch gebaut und hast irgendwie nicht das Gefühl, dass jetzt gleich irgendwie so ein richtiges Fußballspiel stattfindet. Es hat irgendwie, die feiern sich so ein bisschen selber und das Stadion war auch gestern, ja, also das war, als ich da war, noch krasser, nicht voll. Bei einem Spitzenspiel abends, Jahresabschluss. Auch irgendwie ein bisschen komisch, aber na gut, dieselben Sitze, dieselben roten Sitze, glaube ich, wie hier in Leipzig. Ja, aber das hat mich gewundert tatsächlich, dass da so viel frei war, weil es ja gerade, ich meine, nach der Meisterschaft und du sagst selber ja auch, man guckt den ja dann doch gerne zu, vielleicht wenn man aus der Ecke kommt. Hat mich schon ein bisschen gewundert. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Preise sind, aber naja.
Catering im Gästeblock, sehr lange Anschlange stellen, also sehr lange Wartezeit, um sich mal ein Bier oder eine Wurst zu holen. Es war jetzt nicht Kaiserslautern im Pokal vor 2 Jahren oder so, aber das war auch sehr lang. Also, wie gesagt, der Gästeblock an sich ist eigentlich geil gebaut, weil du eine gute Akustik hast und du siehst auch wahnsinnig gut, aber dieses Stadion, also wirklich Leverkusen, das ist ja schade, dass die dabei sind. Ich glaube, die Bundesliga merkt es auch langsam selber. Das kommt ja immer mehr so ein bisschen allgemein auch bei Wolfsburg-Spielen oder Hoffenheim oder so, dass die Kommentatoren sogar sagen, hier ist aber auch ganz schön wenig los. oder ja. Nur bei Leipzig sind es immer irgendwelche andere Gründe. War es gegen Frankfurt im Pokal, waren es keine Ferien. Und dann gegen Frankfurt in der Liga war es, weil Weihnachtsmarkt war in Leipzig. Und da denke ich, ja, okay.
Aber auch immer noch keine Ferien tatsächlich. Ne,
Auch
also
immer noch keine Ferien. Eben.
tatsächlich fand ich es lustig, um vielleicht den ersten Block zuzumachen, dass es nicht nur die Liga merkt mittlerweile, sondern auch der DFB als Ausrichter des Pokals. Es gibt vier Viertelfinalspiele, drei davon werden im Fernsehen übertragen, also im Free TV übertragen, eines nicht. Das sind die beiden Bundesligisten gegeneinander, Leipzig gegen Wolfsburg. Kann man sagen, ja klar, hätte jetzt auch wahrscheinlich niemand angeschaut. Aber das ist ja auch eine Aussage. Also, das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist nicht, ja, und das ist ja auch nicht, sind ja nicht die einzigen. Wir haben ja Hoffenheim auch noch zum Beispiel, die jetzt nicht so die Publikums-Megamagneten sind. Das funktioniert immer auf einer gewissen Ebene bis zu einem bestimmten Punkt und irgendwann dann eben nicht mehr, weil vielleicht die völlige, ja, man ist dann doch nicht so involviert. Man geht dann hin, weil es in der Nähe ist, guckt sich's an, aber so das Emotionale und diese Background-Geschichten, die fehlen halt einfach. Und ich glaube auch nicht, dass die irgendwann kommen. Also selbst wenn es hier noch 20, 30 Jahre weitergeht, sind es Dinge, die sich nicht ändern werden. Also du hast ja zum Beispiel als Fanszene auch gar keine Chance, da irgendwie was auf die Beine zu stellen, weil alles über diesen Club laufen muss, beziehungsweise läuft. Das heißt, da wird es nicht sowas wie bei uns geben im Stadion, dass irgendwie die Geschichte des Vereins nochmal für alle, unabhängig davon, ob es jetzt eine gibt oder nicht, präsentiert wird oder überhaupt, dass ein Fanprojekt irgendwas ändert am Stadion, irgendwelche Bilder, dass man sich wohnlich macht, das wird es nicht geben, weil das ist natürlich alles mit der bekannten Werbung vollgekleistert. Und mit diesem Pokalausblick auf dieses gruselige Viertelfinale Wolfsburg gegen Leipzig oder Leipzig gegen Wolfsburg, ich weiß es gar nicht, möchte ich euch in die Pause entlassen und wir hören uns gleich wieder.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Willkommen zurück im Füchseltalk. Der zweite Block steht an.
Ich habe gelesen, 16. Januar gibt es irgendwie Diskussionen über TV-Geldverteilung. Ich glaube, dass das könnte heiß hergehen. Aber das ist ja so ein schwieriges Feld, weil die Bayern ja auch immer mehr wollen. Und
die könnten ja ganz großzügig jetzt sagen, wo sie diese 50 Millionen mindestens von der FIFA kriegen für diese absurde Club-WM.
Ja.
Sie dann wenigstens darauf verzichten, aber es wird nicht passieren.
Ja, das ist ja dieser komische Trugschluss, den die da irgendwie haben, in dieser Liga auch, dass die denken, die Fans kommen wegen so Spielern wie Harry Kane oder so.
Nee.
Das ist ja, also ich würde mal sagen, bei 70% der Leute einfach gar nicht der Fall, sondern die kommen wegen ihrem Verein.
Ja, das ist nach wie vor so.
Und
ja.
Wer dann da spielt, natürlich ist es geiler, wenn ein Harry Kane bei dir spielt, aber es ist mir doch völlig Latte, welcher Spieler von Leverkusen meinem Verein die Hütte vollhaut.
Vor allem ist es ja ein totaler Trugschluss zu denken, wir brauchen mehr Geld, weil Spieler X mehr Geld kostet, deswegen kommen mehr Leute zu uns. Das ist ja genau falsch rum. Also das Argument kann ja nicht sein, ich brauche mehr Geld, deswegen. Und dann ist es so und alle sagen, ja, stimmt. Ich glaube, dass sich da ein bisschen was tun wird, zumindest was diese, es gab ja mal diese Team-Tradition oder was ja, Anteile, genau, Anteile auch geht, Einschaltquoten angeht und so weiter. Oder guckt die Schalke an, die einfach ja nach wie vor gegen Abstieg spielen in der zweiten Liga, aber das Stadion ist immer voll. Alle zwei Wochen ist das Ding voll. Und auch bei Sky, wenn du guckst, die Einzelspiele, die Einschaltquoten in der zweiten Liga, die zweite Liga ist sowieso irgendwo als Liga attraktiver als die erste, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht jetzt zu Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg, Heidenheim,
Mainz,
was haben wir noch alles?
Gestern im Bus gesagt, irgendwie würden wir fast gerne mal wieder absteigen.
Also nur von der Liga her. Also ich hatte letztens einen Moment, ich habe die Tabelle mir angeschaut in der zweiten Liga. Die ist ja super nah zusammen. Ich glaube, das sind irgendwie von Platz 12 bis 1 sind irgendwie 5, 6 Punkte Unterschied. Und habe gedacht, wow, wie krass. Und dann ist mir eingefallen, naja, Das war einfach früher, also als ich so angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, war das einfach in der ersten Liga immer so. Das war normal. Da ist dann eine Zeit lang auch schon Bayern vorne wegmarschiert, dann war es mal Bremen, dann war es mal Dortmund, dann war es mal Gladbach eine Weile, aber das war immer dicht zusammen und du hast immer zwei, drei Mannschaften gehabt, die mal zufällig oben reingeraten sind. Du wusstest gar nicht, warum. Braunschweig war mal Meister vor 100 Jahren gefühlt. Sowas wird es nie wieder geben, weil das so zementiert ist. Und das ist so, das ist mir dann aufgegangen einfach. Naja, das ist einfach so, weil in der zweiten Liga die TV-Gelder viel näher beieinander sind. Also innerhalb dieser Liga. Du hast immer noch die zwei Absteiger, die ein bisschen mehr kriegen natürlich. Gibt es ja diesen Rettungsschirm, dieses Polster. Und du hast immer noch die zwei Aufsteiger oder drei, die dann sagen so, wow, krass, plötzlich voll viel Geld, aber eigentlich ist es gar nicht so viel mehr wie die anderen, nur halt mehr als in der dritten Liga. Aber eigentlich ist alles dichter beisammen als in der ersten Liga und da wird nichts zementiert. Natürlich auch, weil nach oben immer jemand weggeht, logischerweise. Es ist schwierig, da was zu zementieren. Das ist eigentlich auch ein Skandal. Die zweite Liga ist so spannend, da hat noch nie ein Meister den Titel verteidigt. Es ist, glaube ich, eher systemisch in dem Fall. Aber das war dann so, ach ja, stimmt, das war einfach früher immer so. Und dass das niemand sieht, ist mir einfach ein Rätsel. Oder dass die zwei, drei Großclubs einfach so mächtig zu sein scheinen, dass ja die anderen 33 eben dann nichts machen können.
Ja, das glaube ich nämlich eben. Das sind ja immer die Bayern, die sagen, ja, wenn wir gehen halt in die Einzelvermarktung und so,
Ja, aber ganz ehrlich, als DFL und die DFL ist ja eigentlich der Vertreter aller 36 Clubs, ich würde es tatsächlich ganz eiskalt mal drauf ankommen lassen, weil was wollen sie denn machen? Schlimmer kann es nicht werden, weil du hast dann trotzdem noch die ganzen Spiele Augsburg gegen Mainz samstags und hast dann, keine Ahnung, es gibt so viele Partien in dieser Bundesliga mittlerweile, bei denen ich mir denke, so, ja gut, muss ich mir jetzt nicht angucken, wir spielen nicht gegen die. Oder die gucke ich mir nur zweimal im Jahr an, den Club. Und in der zweiten Liga liest du freitags oder donnerstags so, was ist denn am Wochenende? Hast gleich immer zwei, drei Spiele, wo du denkst, oh, das ist ja spannend.
Dann spielt ja Kaiserslautern gegen Karlsruhe oder Schalke gegen die Hertha oder selbst Münster gegen Magdeburg hat irgendwie Charme. Also der spielt dann auch Paderborn oder Elversberg mit, wo du dann auch denkst, boah, oder Regensburg, das sind so die drei, vier Vereine da in der Liga, wo ich mir denke, boah, geht so. Aber der Rest ist ja völlig, also.
Ja, aber gefühlt hast du mehr Clubs, die irgendwie so eine Fanbase haben, die eine Erzählung haben, wo was passiert.
Schalke, du hast den HSV, du hast Nürnberg, du hast Kaiserslautern, die einfach riesige Fanbases haben. Also auch Münster oder so, die kommen da mit ordentlich Leuten und haben Ideen und sind kreativ. Also, ja, ich weiß nicht. Ich bin so gespannt auch, was machen die denn alle da dauernd? Jetzt kommt ja anscheinend doch, also wollen sie wieder diese Super League machen?
Habe ich auch gelesen, ja. Und irgendeine Agentur wurde beauftragt. Es heißt aber jetzt anders. Nämlich Unify League, yay. Ja. Wie werden es einen Unterschied gemacht? Also das Problem war ja nicht der Name, das Problem war die Idee. Es ist einfach völliger Quatsch.
Genau, die Leute wollen es einfach nicht.
Ja, und die Leute werden es nach wie vor nicht wollen, weil sie werden diese Club-WM sich anschauen, wo irgendwelche B-Mannschaften spielen. Das günstigste Ticket, habe ich gelesen, für Dortmund-Spiele bei der FIFA-Club-WM nächstes Jahr ist knapp über $70. Und da musst du ja auch noch erstmal hinfliegen. Also völlig Banane. Und das wird nicht funktionieren. Und da brauchst du jetzt nicht um die Ecke zu kommen mit einer 10 Jahre alten Idee ja mittlerweile und sagen, ja, diese Super League haben wir jetzt mal umbenannt und jetzt machen wir es trotzdem. Was für ein Quatsch. Also das ist ein Punkt, den ich überhaupt nicht verstehe. Und den zweiten Punkt, den ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass man erst diese TV-Gelder jetzt einnimmt wieder neu. Komischerweise auch ungefähr genauso viel wie im rechten Zeitraum davor. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass es weniger wird, eben aus den genannten Gründen und Partien, die wir da ständig ertragen müssen. Und dass man danach jetzt erst darüber diskutiert, was man mit dem Geld macht und ob man es verteilt und wie man es verteilt. Weil vor nicht allzu langer Zeit, die Älteren unter uns erinnern sich, gab es die Diskussion über Investoren in der Bundesliga. Die DFL wollte einen Investor reinholen, um irgendwelche Infrastrukturen aufzubauen. Da ist jetzt überhaupt nicht mehr die Rede von. Jetzt ist einfach nur, wir haben jetzt das Geld von den ausstrahlenden Sendeanstalten, was ja auch wieder schön ist, dass es immer noch 1000 Stück sind gefühlt. Und jetzt müssen wir es verteilen, bis es weg ist. Dann, wenn das so wichtig war mit eurer komischen Streaming-Plattform, die ihr da wollt, dann macht das doch erstmal und verteilt dann den Rest, der übrig ist, und überlegt euch das bitte vorher. Also ich verstehe nicht, dass diese Versteigerung verschoben wurde, weil der Sohn geklagt hat und in dieser Zeit dazwischen offensichtlich niemand miteinander geredet hat, wie man das verteilt, weil das weiß ich doch, das sind ja alles Wirtschaftsunternehmen mit Millionen, fast Milliarden Umsätzen bei Bayern, was ich auch abartig finde. Die müssen doch irgendeinen Plan haben, die müssen doch, sie können doch nicht davon ausgehen, also im Endeffekt ist es so, naja, alle 5 Jahre kommt ein Batzen Geld und den verteilen wir dann. Du musst doch irgendwie, ja, so arbeiten, dass du selber wirtschaften kannst, aber anscheinend ist das gar nicht so beliebt in der Bundesliga. Ich habe jetzt von Stuttgart mitbekommen, die haben jetzt ihre Schulden abgebaut und können jetzt endlich wieder ins Risiko gehen, Zitat Ende, wo ich gedacht habe, ihr seid doch bescheuert, das ist doch genau das, warum ihr vorher Schulden hattet, weil ihr voll ins Risiko gegangen seid und zweimal abgestiegen.
Ja, genau. Und dann halt jetzt Glück hat, also Glück, also verdient war das sportlich, aber halt Glück hatten, dass sie eine Ausbrechersaison hatten und ja, am Ende Vizemeister wurden. Also sonst wäre das ja alles so nie gekommen. Also ich verstehe es manchmal auch nicht. Vor allem bei sowas wie, das geht ja um nächste Saison. Also schon, die planen ja jetzt schon die nächste Saison. Manche Vereine hoffentlich.
Hoffentlich, ja.
Wahrscheinlich. Also ich bin mir sicher, dass Freiburg schon nächste Saison plant und überlegt, was können wir denn da machen und ausgeben und so. Soweit du es halt planen kannst, weil du ja nicht weißt, steigst du ab, spielst du international, alles, ne? Aber deswegen denke ich mir, dass die Vereine auch nicht dastehen. Und das ist ja die DFL, es sind ja die Vereine und sagen, ey Leute, so geht das nicht. Weiß ich auch nicht. Also irgendwie, also der Fußball ist wirklich ein Ort, wo man immer wieder mit offenem Mund dasteht und sich wundert, was denn auf einmal alles geht, damit Geld reinkommt. Und wie kurzfristig dann doch gedacht wird. Also ja, ähnlich hier Thema WM und FIFA und so. Dann gibt man hier Uruguay ein Spiel und Marokko ein Spiel, damit Südamerika und Afrika auch abgedeckt sind und man wieder die nächste WM an an Saudi-Arabien geben kann, wo du wirklich nur noch dastehst und denkst, es gibt es ja nicht. Und dann hast du hier den DFB, der auch nicht wirklich dasteht und sagt, naja, sehen wir halt anders. Macht das mal bitte nicht mit Saudi-Arabien. Klar, machen sie es dann wahrscheinlich trotzdem, aber es ist dann schon auch schwach vom DFB zu sagen, naja, das bringt ja alles nichts, wenn wir sagen, nö, machen wir nicht. Und der Rest der Welt sieht es ja anders. Ja, okay.
Wäre eigentlich eher ein Argument, es als recht zu machen, ehrlich
gesagt. Ja, eben.
Wenn das keine Aussage
ist. Dann bist du halt unangenehm, aber...
Ja.
Also entweder stehst du halt dahinter oder nicht und dann vor der WM dann wieder hier rummachen mit One-Love-Binde und so. Also das ist wirklich...
Dasselbe in Grün wird einfach nochmal passieren.
Das ja, und deswegen war ich auch wirklich im Sommer bei der EM, war mir auch scheißegal, ob Deutschland da weit kommt oder nicht, weil das einfach dieser Drecksverband ist.
Echt? Das ist es bei dir? Bei mir ist es eher so, dass ich denke mir dann immer, naja, das sind dieselben Spieler, die ich sonst auch nicht mag.
Ja, das auch. Das auch. Aber das ist einfach, ich kann es nicht ertragen. Das ist dieser Verband, das sind dieselben Spieler, die ich sonst auch nicht mag. Gut, also Florian Wirtz oder so, gegen den Kerl habe ich nichts. Wirkt ja auch recht, ne, sympathisch. Also fällt mir nicht so negativ auf wie ein Joshua Kimmich, den man ja wirklich, der einem wirklich auffällt, negativ, wenn man gegen den spielt. Also seid dran erinnert, wie der letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Freiburg gejubelt hat, als die sich da ein 1-0 erwürgt haben. Nur weil irgendjemand vorher nochmal die Tore vom Pokalspiel gezeigt hat, dass halt Freiburg gewonnen hat. Also. Klar, das sind dann auch solche Sachen, aber das ist eine Melange aus dem alles.
Ja, es ist tatsächlich so, und das ist der Punkt, wo ich jetzt wieder die Kurve kriege. Deswegen finde ich es umso schader und trauriger, dass wir im Pokal rausgeflogen sind, weil das hätte unser Wettbewerb sein können. Und das Spiel war für mich tatsächlich so, dass ich gedacht habe, okay, das war der Tiefpunkt der Hinrunde für mich. Also da habe ich was ganz anderes erwartet und hatte ehrlich gesagt bei diesem Spiel und auch in Hoffenheim so ein bisschen das Gefühl, man geht dahin und denkt, es klappt schon und trabt da so ein bisschen rum. Also da habe ich tatsächlich, hatte ich den Eindruck, es ist vielleicht ein bisschen Einstellungssache auch gewesen, weil gerade in Bielefeld die zweite Hälfte dann doch ein bisschen besser war, als dann die A-Mannschaft, sage ich mal, gespielt hat. Aber trotzdem hattest du nie das Gefühl, selbst beim Anschlusstreffer, ja, okay, jetzt passiert es dann, jetzt dreht sich's. Was du aber kennst eigentlich aus der Spielzeit, weil wenn ich an den überragenden Start erinnern darf, da sah es punktemäßig super aus, aber da haben wir auch die ersten Spiele erstmal immer zurückgelegen und auch immer sehr früh zurückgelegen. Stuttgart, erstes Spiel, das war ja, ja, ich glaube, gefühlt 10 Sekunden. Aber du hattest das Gefühl, die Mannschaft akzeptiert es jetzt nicht, die dreht das und sie hat es gedreht, mehrmals zu Beginn der Spielzeit. Und irgendwann hat sich vielleicht so ein bisschen festgesetzt als Gedanke, so ja, das wird schon. Und das sind dann die 2, 3%, die gefehlt haben. Also Bielefeld, ganz komisches Spiel, auch ganz komische Schiedsrichter, nicht der Hauptgrund für mich, aber nach wie vor finde ich es komisch, dass da überhaupt nicht drüber diskutiert wurde, was da 2, 3 ganz komische Aktionen waren. Aber dann einfach so da aufzutreten, nachdem unter der Woche gesagt wurde, ja, Berlin wieder und Flutlicht und geil und alles raushauen, das fand ich ein bisschen schade, weil das dann zu so Worthülsen einfach verkommt. Wenn ich das immer sage und dann passiert nichts, und das ist so ein bisschen mein Eindruck leider vom SC die letzten Jahre, immer wenn der Punkt kommt, wo man so ein bisschen forsch wird, dann geht es halt schief. Das ist halt irgendwie auch schade. Und man wünscht sich ja auch irgendwie auf eine Art, dass jemand sagt, so jetzt aber, und dann passiert es auch. Deswegen ist es ja schön, wenn sich jemand das traut, aber gefühlt, ja, ob es jetzt Nico Schlotterbeck war oder wer auch immer gesagt hat, so ja, jetzt, und dann ist immer in die Hose gegangen. Also ich weiß nicht, soll man es dann lassen, solche Töne vor den Spielen zu geben, oder soll man einfach, ja, nur das hinterher einordnen, wobei das hinterher einordnen ja auch dann teilweise so ist, dass ja, wir haben heute alles, aber es hat nicht funktioniert. Also da vermisse ich manchmal auch so ein bisschen was, aber das stößt mir dann nicht so sauer auf wie so Spiele, wo ich antease, dass es hier um alles geht. Und ein Pokalspiel muss ich das ja nicht mal machen, weil das weiß jeder, da geht es um alles, weil es gibt kein Unentschieden. Und dann einfach da so, ja, weiß ich nicht, mich ergebe gegen Drittligisten. Keinen schlechten Drittligisten, aber einen Drittligisten.
Ich habe es mir auch gedacht vor dem Spiel jetzt in Leverkusen, wo es auch wieder hieß, ja, wir wollen endlich mal gegen eine Top-Mannschaft gewinnen. Und dann denke ich mir, ja, das ist, sollte auch euer Anspruch sein. Schön, dass ihr den habt. Aber sagt es doch einfach nur in der Kabine und nicht öffentlich. Klar, du musst irgendwas sagen. Wahrscheinlich als Verein. Du kannst ja nie nichts quasi inhaltlich sagen. Wird er dann irgendwann auch vorgeworfen, ne? Den fehlt ja der Antrieb, aber ich glaube, der Antrieb ist immer da als Profifußballer und der SC Freiburg kann nur, wenn er mal einen Titel holen möchte, und natürlich möchte er das, aber man ist halt realistisch, dann ist es nur der DFB-Pokal, weil über 34 Spiele wirst du diese unfassbar teuren Fußballmannschaften, die da oben rumtouren, nie einholen können. Und deswegen kann das nur der DFB-Pokal sein. In einem Spiel geht es mal, und vor allem, wenn sich die Vereine gegenseitig rauswerfen vorher. Deswegen, ach, Bielefeld, ganz komisch, ich war ja da. Ich bin der Meinung, ist jetzt aber auch keine Riesenerkenntnis, wenn der Elfmeter reingeht, dann gewinnst du da auch. Nach diesem gehaltenen Elfmeter war eine unfassbare Energie und Lautstärke in diesem Stadion. Das war fast auch ein Stück weit abzusehen, dass das jetzt dann in die Hose gehen könnte. Sollte Bielefeld hier irgendwann kurz nach dem Elfmeter in Führung gehen. Und das haben sie ja dann gedacht durch ein schönes Tor. Und
Ein
dann war es.
unglaubliches Tor,
Was?
also für mich auch Tor des Monats tatsächlich.
Ja. Und dann halt diese bleibt dabei, etwas seltsame Schiedsrichterentscheidung, aber Schiedsrichter allgemein an dem Tag, du sagst es schon richtig, war jetzt nicht das Kernproblem, sondern es war der SC Freiburg, aber da waren einige komische Dinger dabei. Aber ich habe eh bei den Schiedsrichtern das Gefühl, die Qualität nimmt ab, allgemein. Aber egal, das ist nicht das Kernproblem, was die Vereine haben, sondern das müssen sie einfach auf den Platz bringen. Und das war wirklich ein bisschen weggeworfen, fühlte das sich an. Ich glaube, wenn du mal diese Energie der Gegner drinne hast, ist es schwer als Freiburg auch. Und ich würde gar nicht behaupten, dass sie sich haben, die haben es schon probiert, aber es fehlte dann hier und da was. Was ich irgendwie mir die letzten Spiele denke, ist, es fehlt einfach Tempo vorne. Und klar, Dingchi verletzt sich bei der türkischen Nationalmannschaft, das ist Pech. Rühl verletzt sich gegen Bochum schnell, das ist auch Pech, weil das sind ja genau diese Spieler, die da genau dieses Element reinbringen sollen. Und gerade Dingchi hat, bevor er sich verletzt hat, das immer, jede Woche immer besser hinbekommen. Aber irgendwie, und das, ich bleibe dabei, es fehlt ein Mittelstürmer, der relativ zuverlässig die Chancen reinmacht, die Chancenqualität, also die eine hohe Chancenqualität haben. Ich rede ja gar nicht davon, dass Freiburg hier einen holen sollte. Das werden die ja auch wollen, das bin ich mir schon bewusst, dass die nicht mit Absicht sagen, nö, wir haben hier die Stürmer, die wir haben, die 1 und 2 Saisontore haben. Und 2, glaube ich. Also Höhler 2, Gregoritsch 2, 1 und Adamu 2, glaube ich. Sondern die brauchen jetzt keinen Harry Kane holen, aber einer der Chancen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, das Tor zu machen, halt reinmacht. Und davon halt dann bitte jeder zweite oder dritte. Also das ist ja jetzt kein Riesenanspruch, den man sich da irgendwie stellt. Und wenn der dann auch noch gut anläuft, dann ist es ja ein Traum.
Das ist genau das, wollte ich gerade sagen. Das Problem wird dann aber sein, so eine minimale Systemänderung wäre es dann und dann ist das ganze Gebilde dahinter vielleicht. Aber
das sagt man ja
viel gesprochen. Du willst ja mehr Tore im Endeffekt haben. Dann musst du ja auf lange Sicht oder mittlere Sicht irgendwas umstellen. Weil so geil ist die Ausbeute ja mittlerweile. Naja, haben wir 21 Tore nach 15 Spielen, kannst du jetzt auch nicht sagen, katastrophal. Aber es gab halt auch echt einige Pfostentreffer, einige aus 1 Meter übers Tor. Jetzt gestern gegen Leverkusen war auch nicht so, dass wir gar keine Torchancen hatten.
Höhler auch einmal recht am Anfang. Aus meiner Sicht gute Torchance, die man dann doch irgendwie, weiß ich nicht. Also ich nehme das diesen Menschen nicht übel. Ich glaube, die geben wirklich alles. Aber Gregoritsch ist ja jetzt auch nicht der Anläufer. Das muss man ja auch sagen. Also Gregoritsch war in den ersten 2 Saisons torgefährlicher als diese Saison. Und klar war er am Anfang verletzt. Sehe ich alles ein, alles in Ordnung. Aber ich dachte mir dann auch irgendwann, okay, dann probieren wir halt, gerade gestern hätte ich nicht gedacht, dass Gregoritsch und Höhler vorne drin spielen. Vor allem, wenn in der PK gesagt wird, Röhl und Dingchi. Klar, Dingchi hat sich dann wieder verletzt. Sind langsam bereit für die Startelf. Gerade da hätte ich gedacht, okay, jetzt wird doch was geändert. Aber es wird Gründe geben, warum das nicht der Fall ist. Vielleicht sagt auch die Mannschaft, wir wollen in diesem angestammten System das funktioniert und gerade gibt uns das mehr Sicherheit als was anderes. Das kann auch sein, ich weiß es nicht. Aber es wird Gründe geben, aber gestern hat es mich wirklich sehr überrascht.
Mich hat auch manchmal gewundert, die letzten Spiele, dass, also ich mag Gregoritsch sehr, er trifft ja auch für die Nationalmannschaft regelmäßig. Bei uns ist aber immer der Spieler eher, der ja, prallen lässt oder den Weg frei macht oder den Ball eben nochmal zurückgibt auf jemanden. Aber das ist dann die Position, wo ich denke, okay, da ist dann aber oft, das macht er super gut, aber da ist dann einfach oft niemand. Also wenn ich so einen Wandspieler vorne drin habe, dann muss ja auch irgendjemand da sein, der das, was von der Wand wieder abprallt, aufnimmt. Und da hat es mir dann oft gefehlt. Also gefühlt hatte ich jetzt Bielefeld, Hoffenheim, auch Union, mit Abstrichen Mainz. Ganz viele Spiele jetzt in letzter Zeit, bei denen ich dachte, gefühlt gab es gar keine Chancen. Vielleicht eine. Und die wurde dann vergeben. Und das ist eben genau der Punkt vielleicht. Wenn du das System so hast, wie es ist, und ich finde es nicht schlecht per se, aber du sagst selber, die Geschwindigkeit fehlt ein bisschen, auch im Vergleich zum Anfang der Saison, finde ich, fehlt sie ein bisschen. Dann muss man eben irgendwas ändern. Und dann ist eben die Entscheidung, ja, die sitzen alle auf der Bank, warum sitzen die da? Es gibt auch junge Spieler, die ich eigentlich gedacht hätte, öfter zu sehen. Wir hatten es in der vorigen Folge schon. Dass ich gar nicht weiß, was mit Noah Weishaupt los ist. Jetzt habe ich gelesen, er ist im Gespräch, verliehen zu werden. Was ich aus seiner Sicht total verstehen könnte, weil wird vermutlich auch lieber spielen, als auf der Bank sitzen oder gar nicht im Kader sein. Gut, gestern war er wohl krank. Aber aus Clubsicht finde ich es komisch, so einen Spieler zu haben und zu sagen, ja nee, den verleihen wir jetzt für Spielpraxis. Also dann kannst du wenigstens doch immer wieder mal reinschmeißen, wie es ja in der Vergangenheit der Fall war. Also das war auch kein Stammspieler. Es gibt schon auch Optionen, die gar nicht so, wie du auch sagst, die dann gar nicht so auf den Platz kommen teilweise, aus Gründen, die wir nicht kennen. Aber da dann zu sagen, okay, jetzt dann geht der woanders hin und dafür holen wir wieder jemand anders, der noch gar nicht da war, der sich erst wieder reinfriemeln muss, ist schon, ja, weiß ich nicht, ob das so der
Masterplan ist. Ist ja die Frage, ob überhaupt jemand kommt. Also
das ist ja tatsächlich nicht, auch so, Freiburg, ja. Also
ob Freiburg
in der Winterpause
diesen Winter Stürmer überhaupt einen Spieler holt.
Im Winter einen Stürmer holen ist, glaube ich, eh das Dümmste, was man machen kann.
Das ist halt, wenn dann sehr teuer. Oder man hat halt, ja, Cissé kam auch im Winter. Klar, vielleicht hat man irgendwo in der zweiten französischen Liga einen Spieler rumlaufen, wo man genau das am Ende bekommt. Aber ich finde es ganz schwierig. Und gerade Weishaupt, dann denkt man sich dann, da finde ich es echt schade. Weil der immer eine gewisse Energie und Schwung mit auf den Platz gebracht hat. Der war jetzt auch selten hocheffektiv, das muss man auch sagen. Aber ich weiß nicht, ich würde mich da gerne mal eine halbe Stunde mit ins Trainerzimmer setzen und mir das erklären lassen. Und ich sage gar nicht arrogant oder so, ich weiß es besser und die liegen falsch. Nee, ich würde es einfach gerne verstehen und dann könnte man damit vielleicht auch besser leben. Anders als wenn man jetzt irgendwie da sitzt und sich denkt, dann ja, irgendwie müsste es doch auch andere Möglichkeiten geben. Also, ich als weiß auch
Fliege,
nicht.
Als Fliege an der Wand im Trainerzimmer. Das so ein Tag, ja. Wäre man nicht schlecht vielleicht. Außer, ja, man fällt dann auf und die Fliegenklatsche wird rausgeholt. Ja. Aber tatsächlich, es gibt, gab es immer schon auch, gibt immer Sachen, bei denen man von außen denkt, ja Mensch, was ist da los? Aber man weiß es einfach nicht. Schwierig, schwierig. Also ein Ansatz könnte sein, gerade bei dem konkreten Fall jetzt mit Noah Weishaupt, Fall ist auch das falsche Wort, aber weißt du, was ich meine? Er ist eben vielleicht jetzt zwischen etabliert und Jugendspieler. Und das sind jetzt schon wieder, ich habe gerade ein Déjà-vu, ich glaube, wir hatten es auch schon in einer der vorigen Folgen. Es sind jetzt natürlich auch schon wieder jüngere Spieler da, die nachrücken, die dann auch ihre Spielminuten brauchen und so weiter und so fort. Das ist vielleicht auch gerade ein bisschen undankbar. Ich weiß es nicht. Auch wieder, wie gesagt, von außen vielleicht viel reininterpretiert, aber ja, man sitzt eben dann manchmal da oder steht im Gästeblock und wundert sich. Ja. Weil man so zwei, drei Namen hat, die man gerne sehen würde, einfach mal wieder.
Ja, genau. Auch Rosenfelder und so, also es gibt einige Spieler, wo man irgendwie überrascht ist über die aktuelle Entwicklung. Auch ein Sidi, ja, der auf einmal wirklich fast gar nicht mehr spielt.
Und wenn, habe ich auch oft das Gefühl, dass es so ein bisschen ja,
Alibi.
Ich will nicht pomadig sagen, aber mir fällt kein anderes Wort ein tatsächlich.
Es wird ja, ich glaub, sehr bei dem
abgeklärt,
ist
es, also, aber ist es dann nicht?
ich habe das Gefühl, er hat abgeschlossen mit Freiburg, was im Sommer, was ich irgendwie nachvollziehen kann an seiner Stelle. Ich weiß es nicht. Aber auch das ist völlige Spekulation. Aber das ist ja das, was wir quasi sehen.
Dafür sind wir ja da.
Aber das war in Freiburg auch schon immer so, dass man sich teilweise gewundert hat, dass man Spieler hat, die eigentlich vielversprechend aussehen und irgendwie die Energie auf den Platz bringen, wenn sie auf den Platz kommen, aber trotzdem jede Woche auf der Bank sitzen und die Startelf eigentlich fast immer sehr, sehr gleich aussieht. Das war unter Christian Streich auch oft so, dass Spieler, wenn sie mal draußen waren, dann gefühlt auch lange draußen waren und die es ganz, ganz schwer hatten, reinzukommen. Also da habe ich manchmal das Gefühl, da steht quasi System über anderen Qualitäten, was ich auch nachvollziehen kann. Es ist wirklich echt spannend. Ich bin gespannt, was diesen Winter alles passiert, ob überhaupt was passiert. Wenn ja, was passiert, kann auch sein, dass man wieder einen Spieler hat, so ähnlich wie letztes Jahr Muslia, wo man der Vertrag ausläuft, wo der Spieler gesagt hat, ich komme im Sommer zu euch und man sagt, okay, wir nehmen nochmal 500.000, eine Million in die Hand, weil der Spieler uns eventuell sofort weiterhelfen kann. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich sehr gespannt. Bin ja noch nicht mal, ist ja noch nicht mal so, dass ich sage, hier läuft auch ein Spieler offensichtlich rum, irgendwo, den man holen könnte als SC Freiburg, also realistisch und der sofort weiterhilft und der auch kommt. Also ganz schwierig.
Also höchstens, was ich mir vorstellen könnte, das wäre so mein Weihnachtswunsch gewesen, dass es vielleicht den Stürmer gibt, von dem wir gar nichts wissen. Ne? Wie Sie sehen, der vielleicht im Sommer, wo es nicht geklappt hat und wo es jetzt dann vielleicht doch nicht so gut gelaufen ist, die Hinrunde bei ihm persönlich, dass man dann vielleicht doch mal sagt, hier, Zwinker, du weißt, du
hättest nicht Bock.
Genau, also ich glaube, dass das bei Cissé damals der Fall war. Also das war war ja ein sehr teurer Transfer zu der damaligen Zeit und da war es quasi im Sommer zu teuer. Dann hat man aber, und das ist tatsächlich lustig, weil das jährt sich ja gerade zum 13. Mal, der SC Hollywood hat dann doch beschlossen, einen Stürmer zu brauchen. Bis zu diesem Zeitpunkt, eben bis zum SC Hollywood, dann ist sie ja in die Premier League gegangen, als Christian Streich gekommen ist. Aber es war tatsächlich ja einfach so, der war für uns eigentlich der totale Overperformer zu der damaligen Zeit. Und man hat aber gemerkt, okay, es fehlt was und dann geben wir das Geld vielleicht doch mal aus. Weil auch jetzt, um den Bogen wieder mit dem VfB zu spannen, wir werden ja nichts Verrücktes machen. Das wäre ja was völlig. Wir werden ja nicht ins Risiko gehen, aber das Geld liegt ja da und das Geld liegt dafür da. In der nächsten Zeit, die nächsten 1, 2, 3 Jahre, wird es einen krassen Umbruch geben müssen, einfach alterstechnisch. Und da kann man ja vielleicht auch ein bisschen vorgreifen schon. Bin ich mir aber auch wie immer sicher, dass da schon hinter den Kulissen, vielleicht nicht heute, morgen, übermorgen, aber da wird dran gearbeitet tatsächlich.
Das ist ja die Schwierigkeit an unserem Podcast auch manchmal, dass wir mit einem Verein sprechen, wo wir das Gefühl haben, ja, die im Verein werden das schon irgendwie sportlich alles auf dem Schirm haben. Und natürlich nochmal deutlich mehr auf dem Schirm als wir, die ja nicht in diesem Geschäft drin stecken und auch nicht alle Details kennen und auch nicht alle Dinge wissen, die intern wissen. Wir können ja quasi nur das bewerten, was wir jede Woche auf dem Platz sehen. Die Aussagen, die wir bekommen auf den Pressekonferenzen und nach den Spielen. Und mehr können wir ja gar nicht machen und träumen, was schön wäre. Aber um da zu gucken.
Um noch besser zu performen, weil das sollte man, glaube ich, auch nochmal unterstreichen. Wir beenden jetzt dieses Kalenderjahr, es ist ja nicht mal der Schluss der Hinrunde, kommen noch 2 Spiele, aber wir beenden das Kalenderjahr 3 Punkte hinter einem Champions-League-Platz. Also,
ja, genau. Und du hast noch ein Heimspiel gegen Kiel, wo ich auch froh bin, dass es jetzt nicht nächste Woche ist, weil Kiel bestimmt nach dem 5-1 gegen Augsburg jetzt in einer anderen Stimmung ist, als wenn du vorher nur aufs Dach kriegst. Und dann noch Frankfurt, die gerade auch nicht mehr so alles am Rasieren sind wie vorher. Also da kannst du schon auch noch mal was holen. Und dann war das ja, also das ist ja immer ein bisschen die Schwierigkeit, weil das ja alles völlig in Ordnung ist. Und wir früher hier saßen und teilweise 11 Punkte hatten. Und jetzt haben wir, glaube ich, 24. Und das ist ja völlig in Ordnung. Also.
Das ist auch. Aber
es sind ja halt die Kleinigkeiten.
Das Understatement, das ist völlig in Ordnung. Ja. Das sind Kleinigkeiten auch, und das macht es aber ja spannend, weil es könnte eben mit ein bisschen Spielglück, wenn der Pfosten ein bisschen anders rund ist und der Ball reingeht, aber das ist halt Fußball. Da geht es halt. Könnte es halt noch besser sein.
Ja, und dann letzte Woche gegen Wolfsburg geht man ja auch raus mit einem tollen Gefühl, weil gewonnen. Aber du denkst ja auch, naja, wenn der Höhler das 4-1 macht, dann gehst du noch mal mit einem anderen Gefühl da raus, weil es halt eben nicht noch am Ende spannend wurde. Also das ist wirklich immer so eine Kleinigkeit, die dann dem SC irgendwo fehlt. Diese Spiele so komplett zu killen. Und das ist manchmal das Problem.
Oder auch vielleicht einfach was Grundsätzliches. Also da habe ich auch schon mit Leuten drüber gesprochen. Es ist vielleicht auch manchmal einfach so, dass wir uns alle gar nicht sicher sind, was wollen wir überhaupt oder wer sind wir denn gerade, weil keiner geht mega offensiv damit um, dass wir die letzten 3 Jahre so außerhalb der letzten Saison tatsächlich selber immer so im oberen Drittel waren. Das kann nicht der Standard sein, finde ich. Aber wenn das nicht der Standard ist, was ist es denn dann? Also ich finde, man macht sich ein bisschen, nicht lächerlich, aber es ist ein bisschen ein komisches Saisonziel, als SC Freiburg jetzt zu sagen vor der Saison, ja, wir wollen nicht absteigen. Weil ganz ehrlich, bei den Aufsteigern und bei den Mannschaften, die gerade so drin geblieben sind in der Vorsaison, die Gefahr habe ich nicht gesehen, weil die Mannschaft ist komplett zusammengeblieben. Aber dann ist eben die Frage nach einem Saisonziel und wie formuliert man das? Das wird auch mit Sicherheit, wie alles andere, was du eben gesagt hast, auch intern vermutlich viel anders kommentiert und eben ja, propagiert werden als nach außen. Aber trotzdem, du sagst ja nicht, ja, wir wollen jetzt mal Zehnter werden und alle sagen, yeah, cool. Also natürlich sage ich cool, weil ich weiß genauso wie du die Zeiten, wo wir 10, 11, 12, 13 Punkte hatten zur Winterpause. Aber trotzdem, mit dieser Generation an Spielern, die gerade da sind, könnte man ein bisschen offensiver sein. Und da sind wir wieder am Anfang. Wahrscheinlich, wenn man das wäre, geht es total in die Hose. Weil das ist dann genau das Gleiche, wenn du sagst, ja, am Freitag ist Flutlichtspiel und total geile Stimmung, weil und so weiter. Und dann verlierst du halt. Also vielleicht ist es richtig, das so zu machen, aber manchmal ist es auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber manchmal denkst du dir, ja, wo sind wir denn? Wo wollen wir denn hin? Also, dass wir da sind, wo wir gerade sind, ist ja nicht das Ende von einem Masterplan. Natürlich hast du Geduld gehabt über viele Jahre, natürlich hast du viel in der Ausbildung gemacht über viele Jahre, aber das ist ja nicht so, dass das alle anderen nicht machen. Also, es machen nicht viele so, auch nicht in der Konsequenz, auch nicht mit der Zeit, die Trainern gegeben wird. Aber letztlich gibt es ja schon einige Clubs, die in Ruhe einfach was aufbauen. Aber das heißt ja nicht, dass es klappt, weil es ist immer noch ein Spiel und du hast immer noch 17 andere in der Liga. Wenn alle 18 Clubs genauso wären, dass sie total seriös alles abarbeiten, um mal was zu zitieren einfach, ja, dann ist es ja doch wieder Zufall am Ende. Weil, naja, es ist ein Wunderball, der irgendwo abprallt. Und das ist eben das, was es spannend macht gerade und manchmal ein bisschen unangenehm spannend macht, finde ich, weil du nicht so genau weißt, wirkt das jetzt nur auf mich so, dass die Einstellung vielleicht ein-, zweimal nicht gestimmt hat in der Hinrunde? Also ich sage nochmal Hoffenheim, ich sage auch nochmal Bielefeld. Oder ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es so? Oder ist es einfach so, ja, Überinterpretation meinerseits?
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Eine weitere Pause ist vorbei. Ein weiteres Segment dieses schönen Podcasts beginnt. Der Füchse-Talk ist wieder da. Tralala, der dritte Teil geht los.
Ich glaube auch, das ist ein Problem, das nicht nur wir haben, sondern auch andere Vereine. Dass du ja, das ist wieder ein Problem in dieser Liga. Muss ich gerade wieder sagen, dass du, wenn du so ein Verein bist wie der SC Freiburg, der auf eine sehr, sehr gute Arbeit macht, aber mit diesen Mitteln, die halt da sind, selbst wenn er sehr, sehr gut arbeitet für seine Verhältnisse, halt maximal Sechster, Siebter wird, wenn die anderen Vereine das richtig seriös abarbeiten würden, so wie du es sagst. Und selbst dann hast du schon wieder überperformt sozusagen. Aber wenn du dann in einer Liga spielst mit so vielen langweiligen Vereinen, dann fällst dir, und du bist halt selber dann Achter, Neunter, Zehnter und bist nicht die Mannschaft, die jede Woche unfassbar spektakulären, geilen Fußball spielt, dann fällt es einem auch manchmal, finde ich, schwer, da selber dann die Spannung hochzuhalten. Weißt du, was ich meine? Weil dann spielst du wieder in Augsburg oder in Mainz. Also ich meine, das ist ja, du hast ja nicht nur langweilige Vereine in dem Sinne mit diesen Plastikclubs oder die 50+1 Ausnahmen, sondern du hast ja noch mehr Vereine da drin, die auf eine Art irgendwie so ein bisschen langweilig sind, weil du halt seit Jahren gegen die spielst und die halt dich nicht vom Hocker reißen, weil sie entweder eine nicht so große Fanszene haben oder ein Stadion haben, das irgendwie blöd ist. Also es gibt ja so viele Gründe. Und dann ja, fehlt es dir halt manchmal. Und wir hatten es die letzten Jahre halt durch die Europapokalsaisons und Pokal-Halbfinale und Pokalfinale. Das hat dich dann so ein bisschen auch am Leben gehalten, emotional selber als Fan. Aber wenn du dann da, ja, weißt, wir fahren jetzt nach Leverkusen und mein sportlich ist ja, wie gesagt, alles völlig in Ordnung. Dann aber träumst du ja davon, also du musst ja immer davon träumen, dass es mal, wie es besser laufen könnte oder dass es besser laufen könnte, damit du eben international spielst oder mal den Pokal gewinnst.
Um vielleicht auch einfach
was anderes. Sonst hat das ja alles gar keinen Sinn. Also ja. sag mir ein Fan, der sagt, ey, wenn mein Verein 10 Jahre Bundesliga spielt, bin ich völlig happy, wenn der in der Durchschnittsplatzierung Platz 9 bis 11 holt.
Also spontan ist es ja exakt der FC Augsburg.
Ja, genau. Und das ist ja, also merkt man ja auch an denen, das ist ja auch langweilig. Also und die haben ja quasi auch immer den gleichen Verlauf. Die haben einen Trainer, dann glauben sie, es wird alles besser, dann spielen sie vielleicht sogar noch 3, 4 gute Spiele. Dann klappt es auf einmal nicht mehr, dann gewinnen sie 10 Spiele nicht. Der Trainer steht ist in der Frage und dann schmeißt man den raus, der Neue holt die nötigen Punkte für den Klassenerhalt und dann ist, also erinnert mich ein bisschen an die Cantina-Band.
Das Gleiche nochmal,
genau. So macht das Gleiche nochmal und das ist einfach seit 11, 12 Jahren. Und kann mir keiner sagen, dass das irgendwie so richtig geil ist. Also,
ja, aber die
Trikots sind also da ist ja selbst Abstiegskampf besser.
Ja, emotional. Du bist auf jeden Fall emotional involviert. Ja, natürlich genau. Auf eine Art, die du eigentlich nicht willst, aber ja, ja, das stimmt. Deswegen, es gibt so ein paar Spiele, wo ich mich tatsächlich noch drauf freue, auch, weil das so ein Punkt ist, den du, glaubst du, im Hinterkopf hattest, aber nicht gesagt hast. Das ist natürlich auch was anderes, wenn du einfach mal irgendwo hinkommst, wo du noch nicht warst oder wo du nicht so oft bist. Also ich freue mich tatsächlich, nach 100 Jahren mal wieder in Hamburg gegen St. Pauli zu spielen. Habe ja auch den Ticket-Verkaufsstart weggestellt schon. Genauso Kiel, Bundesliga in Kiel spielen, finde ich mega geil. Sowas finde ich cool. Und da ist dann eher aber die Emotionalität so, dass es, ja, es ist was Neues oder mal was anderes ist. Und so diesen Trott, den man in der Liga hat, diesen Liga-Alltag, sag ich mal, da verstehe ich halt einfach nicht, dass es dann offensichtlich Firmen gibt, die tatsächlich da wieder 1 Milliarde Euro für ausgeben. Ja, um dann eben Wolfsburg gegen Hoffenheim zu zeigen. Ja, aber es ist so lustig, dass jedem sofort ein Spiel einfällt und das sind unterschiedliche Spiele, aber es ist ja wirklich so. Also wenn du jetzt siehst, Dortmund spielt heute, Bayern hat Freitag gespielt, Leverkusen-Freiburg war das Topspiel, also die Konferenz gestern, hat davon gelebt, dass es totale Freak-Ergebnisse waren. Also aber nicht von den teilnehmenden Mannschaften profitiert, würde ich jetzt mal sagen. Leider auch, muss ich sagen, die Ergebnisse gestern fand ich so geil, Samstagnachmittag, nur die reinen Ergebnisse, dass ich gedacht habe, boah, das Abendspiel wird genauso, hat dann nicht so ganz funktioniert. Aber naja, ich meine, sogar Bochum hat gewonnen diesen Spieltag, yay. Ja. Nur wir haben es nicht geschafft.
Aber, ja, und du blickst ja auch mit einer gewissen Sorge auch teilweise in die zweite Liga und denkst dir dann, oieiei, sollten hier jetzt Paderborn und Elversberg hochgehen und weiß ich nicht, Bochum absteigen und St. Pauli, dann denkst du dir auch, oh, es wird noch zäher.
Düstere Zeiten.
Also wirklich, ja, und so. Auf der anderen Seite denkst du dir, sitzt du ja da und denkst dir, ich würde gerne die halbe zweite Liga gerne in der Bundesliga haben.
Vielleicht können wir die wirklich irgendwie adoptieren. Da kann man doch vielleicht was machen. Wenn diese Verhandlung platzt mit der TV-Geldverteilung, vielleicht kann man einfach die Ligen neu zusammensetzen.
Dann weißt du, was ich mich auch seit Jahren frage, warum die DFL nicht so ein System macht? Also ich kann es dir beantworten, weil dann hier ein Dritter absteigt. Aber was ja auch langweilig ist, ist ja die Relegation, die einfach meistens verhindert, dass drei Vereine runtergehen. So.
Und du dann so super Mannschaften drin hast, die entweder im Jahr danach Europacup spielen, gab es ja immer, als sie wieder eingeführt wurde, ein paar Mal, oder halt, ja, jetzt Bochum zum Beispiel.
Ja, genau, oder Wolfsburg, ein paar Mal. Also, du hast dadurch noch weniger Durchmischung in der Liga und das macht es ja dann noch langweiliger, weil du dann wenigstens dreimal pro Jahr irgendwie neue Ziele bekommst. Warum die jetzt sagen, ja, Relegation bringt Geld, aber dann denke ich mir, ja, dann macht doch einfach so ein System wie die zweite englische Liga. Die ersten zwei steigen fix auf und Platz 3 bis 6 spielt quasi eine Art kleines Playoff-Turnier gegeneinander. Dann hast du wenigstens wieder ein bisschen mehr Durchmischung. Gerade jetzt stelle ich mir das unfassbar geil vor mit dieser Konstellation da in der zweiten Liga. Also, und ich finde es eigentlich von der Grundidee her eigentlich ganz geil. Klar ist es blöd, wenn der Tabellendritte irgendwie 34 Spiele gut spielt und dann Verletzungspech hat und dann auf einmal im ersten Playoff-Spiel rausfliegt. Aber auch das würde irgendwie ein bisschen Schwung und Energie reinbringen, einfach wieder drei Absteiger zu haben.
Es ist auch tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass die bei dieser ganzen Vermarkterei und TV-Geldverteilerei die zweite Liga ja noch stiefmütterlicher behandelt wird, obwohl da ja wirklich krasse Clubs spielen. Also du hast ja selber gesagt, Kaiserslautern, Köln, dann hast du Schalke, dann hast du die Hertha, das sind unfassbare Zuschauerzahlen da bei jedem Heimspiel. Und das sind Clubs, die ziehen. Und dann ist es trotzdem so, das Geld wird so verteilt, wie es verteilt wird, mit dem Argument, ja, wir brauchen das halt in der Bundesliga, um da wettbewerbsfähig zu sein mit wem auch immer.
Ja, mit der Premier League. Aber das ist
ja kein Wettbewerb.
Nicht. Das ist ja kein Wettbewerb.
Also, und das ist der Punkt. Also wenn man das akzeptieren würde, dass es kein Wettbewerb ist und auch innerhalb der Ligen dieser Wettbewerb nicht so ist, wie er verkauft wird, dann muss man da eigentlich was ändern. Und ich glaube, wir sind uns einig, wir würden was ändern. Ich glaube, wir sind uns aber auch einig, es wird einfach genauso bleiben, wie es war. Wahrscheinlich wird 2% vom Ganzen wird dann irgendwie anders verteilt werden. Das wird dann der super Kompromiss sein. Und dann kriegt halt irgendwie Schalke 300.000 Euro mehr pro Saison. Yay. Und dann sagen die halt auch, ja, schönen Dank, bringt uns gar nichts. Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Ach, ich weiß nicht.
Ist ein bisschen aber das unlösbar. Ist ja genau irgendwie das. Also das frage ich mich schon lange, was haben eigentlich diese Vereine in der Hand, dass, also wenn du jetzt mal sagst, die 50+1 Ausnahmen, würde man ja irgendwie quasi rauskriegen, wenn denn alle dafür wären. Aber warum sind denn nicht alle dafür? Also das verstehe ich wirklich nicht. Was hat denn, weiß ich nicht, ein Verein wie der SSV Ulm vom VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Gar nichts. Also, ich weiß auch nicht. Wirklich? Und dann hast du da halt jede Woche musst du dich halt da rechtfertigen, warum die Stadien halb leer sind. Und der SC Freiburg verkündet fast jede Woche, außer dass sie spielen gegen einen großen Verein, sprich mit Fanszene, der Heimbereich ist restlos ausverkauft. Aber es sind trotzdem halt nur 31.000 da. Also, ne, ich weiß auch nicht. Ach ja, ganz ich schön. Glaube, nach einer 5-1-Auswärtsniederlage in Leipzig eine Sendung aufzunehmen, war, glaube ich, nicht unsere beste Idee. Gefühlt sind wir sehr deprimiert.
Ja, aber allein, dass du Leipzig mit Leverkusen verwechselst, zeigt ja genau das Problem, was es gibt. Und ja, schön, ja. Es ist vielleicht auch eine Frage der Perspektive und die ist vielleicht von uns aus gesehen einfach ein bisschen anders tatsächlich. Aber
ja, komplett. Also es bleibt ja einfach nur zu hoffen, dass diese Vereine irgendwann selber merken, dass sie irgendwie irrelevant sind und also, weiß ich nicht, dass Red Bull dann halt der Zulieferer für Leeds United wird in der Premier League und Wolfsburg halt selber merkt, dass es einfach alles keinen Wert mehr hat und in Hoffenheim.
Da fand ich ja tatsächlich die Transparente ganz cool beim Wolfsburg-Spiel, weil das ist tatsächlich ein Punkt, finde ich. Eine Firma, bei der gestreikt wird, weil zig Milliarden Euro angeblich fehlen, in Klammern, die ja kein Verlust sind, sondern nur weniger Gewinn und wo jetzt vor Weihnachten, die Woche vor Weihnachten gesagt wird, ja, wir haben uns super geeinigt, die Gewerkschaften, wir müssen zigtausend Leute entlassen, aber es ist total gut. Warum verballern die Geld für ein Stadion, das immer leer ist, mit einer Lichtshow, damit überhaupt was passiert, die dann irgendwie ähnliches Konzept wie Augsburg fährt, was du eben genannt hast, also neuer Trainer, neue Spieler, funktioniert, ja. Da funktioniert es wieder nicht, kommt wieder der Nächste. Das ist ja im Endeffekt eine Geldverbrennungsmaschine, also da wird nicht viel übrig bleiben bei Wolfsburg. Das war mal anders, wenn du halt einen Spieler hast wie De Bruyne, den du verkaufst, dann ist halt mal 2 Jahre ein bisschen mehr Geld da, was von außen kommt und nicht aus der VW-Blase kommt. Aber das ist halt so ein, ja, es hält sich irgendwie so alles so selbst am Leben und es ist natürlich dann schade für jemand anders, der in der Liga drunter spielt und einfach gerne diesen Platz hätte oder den von Hoffenheim oder den von Leipzig oder. Hilft nichts, ist wie es ist. wir werden es leider nicht ändern können. Und am Ende ist es ja dann doch das Argument irgendwo nachvollziehbar. Es ist ja ein sportlicher Wettbewerb dann, wenn man die zulässt und die spielen, dann gibt es um Punkte und dann gibt es eine Tabelle und dann ist es so. Aber warum diese Tabelle dann so massiv mit den TV-Geldern verknüpft sein muss oder man vielleicht irgendwelche, ja, auf dem Papier sind es keine Investoren, aber letztlich ja dann doch, warum man sowas dann nicht rausrechnet zum Beispiel, das ging ja. Verstehe ich halt nicht, weil die DFL an sich müsste ja auch Interesse daran haben, dass das Produkt und dass das Paket attraktiver ist und das Paket wäre attraktiver, wenn entweder super viele Fans immer da sind, was oft der Fall ist, aber eben nicht immer, oder halt die Spiele unglaublich geil sind und das sind sie nicht immer, muss man glaube ich auch sagen. Und auch da gibt es die üblichen Verdächtigen, nehme ich uns auch teilweise nicht von aus. Ja. Aber das sind eben die Punkte, die du hast, an denen du angreifen könntest. Und das wird eben nicht gemacht, weil es geht immer nur darum, dass irgendeine super Zahl am Ende dasteht. Also, und du hast dann über allem noch einen Club, der einfach komplett enteilt ist auf sämtlichen Ebenen, wenn die Jahreshauptversammlung in München ist und die sagen, sie haben fast 1 Milliarde Euro Umsatz pro Jahr, dann wird man einfach nur schlecht. Weil dann ist es halt noch lächerlicher, wenn sich der Sportmanager am Tag danach hinstellt und sagt, nachdem sie da verloren haben, ja, wir haben aber kein Geld, scheiße, wir können nicht einfach noch mehr Spieler holen. Ja, vielleicht doch. Also der Geldscheißer von Bayern ist halt einfach die DFL und das sind die TV-Gelder.
Ja, und das sind ja die, wenn man ganz ehrlich ist, dann wirklich die letzten Endes die Gelder aus Champions League, und irgendwelchen anderen kommenden oder schon entstandenen Fantasien.
Eben, die dann auch noch oben drauf.
Kommen dann auch noch oben drauf und klar, dann kommen noch eigene Sachen oben drauf, die das alles irgendwie nochmal weiß ich nicht, nochmal rentabler machen. Also ja, das ist ja wirklich der absolute Killer, völlig unabhängig dann von den TV-Geldern. Ich glaube, das ist dann schon mit ein Grund, aber nicht nur diese, dass du mehr Geld bekommst, wenn du erfolgreich bist, plus du dann,
weil
du erfolgreich bist, dann auch noch 50 Millionen von der UEFA bekommst und dann nochmal jetzt 50 Millionen von der UEFA im Sommer für irgendeinen Wettbewerb bekommst.
Du meinst, das ist das FIFA-Geld für diese Club-WM.
Genau, FIFA, genau. Von der keine Ahnung, wer da Ausrichter ist. Und dann hat man da noch einen Supercup, dann spielt er auf einmal Real Madrid am Mittwoch gegen Pachuca. Und du denkst dir, was ist das jetzt eigentlich für ein Wettbewerb? Und lauter solche Dinge sind es halt, die das alles kaputt machen. Also, weil diese Liga halt, also diese Champions-League-Gelder, die machen letzten Endes alles kaputt, weil dann hast du nicht nur in Deutschland, sondern auch gerade in kleineren Ländern, das ist hier noch krasser, dann hast du hier in Kroatien Dynamo Zagreb, die seit Jahren, wenn nicht Weihnachten und Ostern an einen Tag fällt, im Meister werden. Du hattest ewig Basel und Bern in der Schweiz, die durch Champions-League-Gelder dann da so enteilt waren, dass die alles wegdominieren. Das kannst du ja endlos weiterführen, diese Liste von Ländern oder Mannschaften, die in die Champions League kommen und wenn die das 2-3 Mal am Stück schaffen, dann ihrer Liga so enteilen, dass dann auch kein Wettbewerb mehr da ist. Also müsste man eher fast überlegen, wie man das lösen kann, aber an die Gelder, weiß ich nicht, kannst du ja nicht dran oder willst ja nicht dran, wenn man da jetzt weiß ich nicht, auch sagt, ey, wir teilen die Champions League-Gelder, zumindest muss jeder immer 10% abgeben. Davon, dann sagen die natürlich auch, verständlicherweise, es ist ja unfair, dass wir quasi für die Liga mitbezahlen müssen, weil wir erfolgreich sind. Und also ganz schwierig. Also letzten Endes sehe ich fast keine Möglichkeit, die realistisch ist, zu sagen, wir teilen das auf, fairer. Es braucht halt einfach weiterhin irgendwelche Vereine, die Leute anstellen, die diese Gelder dann halt völlig sinnlos verbrennen.
Richtig, oder so Undercover-Trainer wie Markus Soak, der sogar mit Barcelona jetzt 2-mal wieder verloren hat. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, ich glaube, er war sehr lange beim FC Bayern, da hat es nicht so geklappt mit dem. Der Verein wird von ihnen boykottiert. Nee, aber du hast schon recht. Das ist irgendwie so ein abgeschlossenes System und du kannst eigentlich nicht viel machen, außer den Kopf schütteln und dich wundern, dass nicht noch mehr Leute den Kopf schütteln. Aber man ist dann doch so Pavlov-Hund-mäßig trainiert, dass man sitzt da, dann kommt die Pfeife, das ist der Anpfiff und dann ist man so, Fußball und guckt sich's an. Und danach, nach 90 plus x Minuten, wird wieder gepfiffen und dann ist das Spiel vorbei und man ist, also mir geht's so, ich bin dann sehr oft schon dann so, okay, abgehakt. Emotional involviert eigentlich tatsächlich nur noch, was heißt tatsächlich nur, das ist ja logisch, nur noch, wenn wir spielen und alles andere so, irgendwelche Turniere, weiß ich nicht, brauche keine Club-WM, ich brauche auch keine WM mit 180 Ländern, die teilnehmen, weil irgendwann ist halt auch der Witz weg, zum Beispiel von Quali-Spielen. Das ist in sich irgendwie eine ganz, ganz schräge Spirale. Insofern sind wir froh, dass wir wenigstens noch in die obere Tabellenhälfte gespiralt sind zum Jahresende.
Ja.
Weil, ich muss es nochmal unterstreichen, es war nicht alles schlecht dieses Jahr.
Nein.
Wir ändern in Schlagweite zu Champions League, enden wir die Tabelle zum Jahresende und sagen beide, ja, es wäre irgendwie lustig, aber gehören wir dahin? Weiß ich nicht. Dann würden wir halt mal, ich glaube 5 Jahre kriegt man ja immer so ein bisschen Geld von der UEFA. Wir jetzt ja auch für die Europa League, aber halt in ganz anderen Dimensionen. Wenn du es irgendwie einmal zufällig schaffst, Vierter zu werden. Das ist ja wirklich.
Da sieht man ja, was Frankfurt mit halbwegs guten, also nicht nur halbwegs, sondern mit gutem Management aus einem Jahr Champions League rausholen kann.
Richtig, und es ist jetzt auch nicht der Verein, mache ich mich jetzt auch wieder unbeliebt, der dafür bekannt ist, konstant, seriös und gut zu arbeiten und zu planen.
jetzt seit Jahren schon. Ja. Und wenn so ein Spieler wie Marmoush in Freiburg rumrennen würde, sagen wir einfach mal, wir hätten damals die Champions League geschafft, wären Vierter geworden. Der Spieler Marmoush wäre nicht nach Frankfurt gegangen, sondern nach Freiburg, wo der SC Freiburg jetzt stehen könnte. Natürlich vorausgesetzt, dass der Spieler sich genau gleich entwickelt, wie er es in Frankfurt getan hat. Aber das wäre ja zu dem Zeitpunkt, als er nach Frankfurt gegangen wäre, wäre das ja ein Spieler gewesen, den Freiburg ja realistischerweise auch bekommen hätte. Jetzt natürlich nicht mehr. Aber das hätte ja alles passieren können. Wenn du damit gut wirtschaftest, kannst du da dann auch lange oben bleiben. Und selbst wenn du dann ein Jahr nicht gut wirtschaftest oder das gut machst, dann hast du so viel Geld, dass es dann auch egal ist.
Gibt es noch den Fallschirm, genau. Genau. So, es ist kurz vor Weihnachten. Ich würde mir gerne noch was wünschen und du darfst dir dann natürlich auch noch was wünschen. So nett bin ich heute. Mein Wunsch wäre tatsächlich nicht, so einen Spieler zu finden wie Marmoush, sondern in der aktuellen Situation wäre mein Wunsch, dass wir als Club das schaffen, dass vielleicht Litz Doan noch ein bisschen länger bleibt. Dass wir das schaffen, dass es eine Perspektive gibt, solche Spieler zu halten. Weil bei ihm habe ich ganz konkret so ein bisschen die Befürchtung, dass er nicht mehr lange da ist. Und das wäre schade, jetzt wo er so spielt wie Yashvili, darf er gerne noch 3-4 Jahre bleiben, finde ich. Was wäre denn dein Weihnachtswunsch?
Ich wünsche mir einfach nur, ich würde mir wünschen, einen Stürmer, der, und das dürfen auch die sein, die aktuell da sind, einfach in jedem dritten Spiel seine überdurchschnittlich guten Chancen reinmacht. Das wird mir schon reichen. Und dass man dann halt gegen Union Berlin das Tor macht. Und das war so ein typisches Spiel. Wenn man da 1-0 führt, dann verliert man auch nicht. Also gewinnt man. Und dass diese Spiele vielleicht in der Rückrunde 2-3 Mal auf unsere Seite kippen. Und das würde ja dann schon reichen, um dann irgendwie auf Platz 6-7 zu kommen. Und da wäre, das würde mir ja schon völlig reichen. Und einfach die Spieler, die sich gut weiterentwickeln und wir einfach weiterhin gute Sachen machen, ohne durchzudrehen. Und vielleicht 2-3 Spiele noch auf unsere Seite ziehen. Das würde ja schon völlig reichen. Und dann vielleicht nicht 5 Stück in Leverkusen zu bekommen, sondern halt nur 3.
4, genau. Aber siehst du mal, wir sind eigentlich total genügsam und nett. In diesem Sinne, es war ein wunderschönes
Jahr. Verlieren immer gute Idee.
Ja, also von meiner Warte aus absolut. Ich finde das, ist eine Philosophie, die ich unterschreiben kann. Und das ist auch vielleicht an alle Neumanager in der Bundesliga. Wir sind euch da nicht böse, wenn ihr gegen uns verliert. Im Gegenteil, wir freuen uns. Und ja, wenn es besonders gut war, schicken wir eine Karte. Ja. In diesem Sinne ein schöner Abschluss 2024. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern und auch dir, Philipp, natürlich ein paar ruhige Tage über Weihnachten. Bleibt oder werdet gesund und kommt gut rüber ins nächste Jahr. Wir hören uns in der Rückrunde, wenn alles noch viel besser wird und wir vielleicht einen Stürmer haben, wo auch immer er gefunden wird, vielleicht auf dem Trainingsplatz. Das wäre natürlich eigentlich ideal, weil da muss er sich nicht groß eingewöhnen. Die Geschichte haben wir auch immer wieder. Mal gucken, was dann noch geht. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.